ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Ann-Christine Schenten. Willkommen. Treffpunkt geheim. Im Vorfeld wollten SPD und BSW in Brandenburg nicht sagen, wo sie sich zu einer ersten Sondierungsrunde treffen. Vielleicht, weil man selbst noch nicht weiß, ob beide zu einer Regierungskoalition zusammenfinden. Allerdings, andere Mehrheiten ohne die erstarkte AfD gibt's im neuen Potsdamer Landtag nicht. Über die ersten Gespräche heute Thorsten Südow aus der RBB24 Landespolitik.
Beide Seiten, SPD und das Bündnis Sarah Wagenknecht, seien sich der Verantwortung bewusst, die nach dem Votum der Wählerinnen und Wähler für Brandenburg besteht, heißt es in einer knappen Mitteilung. Die Sondierungsgespräche, an denen jeweils 5 Vertreterinnen und Vertreter von SPD und BSW teilnehmen, werden fortgesetzt. Bis zum Abschluss der Gespräche wurde Stillschweigen vereinbart. Vor einigen Tagen hatte BSW-Landeschef Robert Krumbach erklärt, das erste Treffen sollte einem gegenseitigen Kennenlernen dienen. Ob bereits inhaltlich über Themen einer möglichen Koalition diskutiert wurde, ist nicht bekannt. Gemeinsame Schnittmengen gibt es unter anderem bei einer besseren medizinischen Versorgung, dem Erhalt der mehr als 50 Krankenhäuser in Brandenburg und bezüglich einer strikteren Migrationspolitik. BSW-Landesvorsitzender Krumbach, der jahrzehntelang SPD-Mitglied war, hat es in der vergangenen Woche als Voraussetzung für eine Regierungsbeteiligung in Brandenburg bezeichnet, dass von der neuen Landesregierung ein deutliches Signal gegen die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland ausgeht. Bei der Landtagswahl in Brandenburg am 22. September hatte die SPD als stärkste Partei 32 Landtagssitze gewonnen und das BSW holte aus dem Stand 14 Mandate. Diese 46 Sitze bedeuten eine Stimme mehr als die absolute Mehrheit im Brandenburger Landtag. In der vergangenen Woche hatten sich SPD und CDU ebenfalls zu Sondierungsgesprächen getroffen. Danach hatte der CDU-Landesvorsitzende Jan Redmann erklärt, seine Partei sehe sich nicht in der Regierungsverantwortung. Die SPD habe gemeinsam mit dem BSW die Mehrheit, eine Mehrheitsregierung im Land zu bilden.
Thorsten Südow berichtete aus Potsdam. Neue Unterrichtskonzepte und Lernmethoden auszuprobieren und umzusetzen, das ist doch was. Und genau darum geht's beim Deutschen Schulpreis. Der geht in diesem Jahr unter anderem an 2 Berliner Schulen, und zwar in Friedenau und in Prenzlauer Berg. Sie können sich über jeweils 30.000 Euro freuen. RBB-Reporter Bruno Dietl hat sich die Schulen angeschaut und war bei der Preisverleihung in Berlin dabei.
Alles bloß kein normaler Frontalunterricht. Spricht man mit Schülern und Lehrern, die aus ganz Deutschland nach Berlin gereist sind, dann bekommt man vor allem den Eindruck, dass die insgesamt 15 für den Deutschen Schulpreis nominierten Schulen unglaublich offen sind. Für Digitalisierung, für innovative Pädagogik und ungewöhnliche Lernkonzepte. Selbstverständlich unter Einhaltung aller Lehrpläne. Eröffnet wird der hochdotierte Schulpreis der Robert Bosch und der Heidehof Stiftung vom Bundeskanzler. Olaf Scholz betont die zentrale Rolle der Schulen als Orte, an denen Demokratie gelernt und gelebt wird.
Dadurch, dass alle zusammenkommen in der Schule, ist das der Ort, an dem das klappen muss mit dem Miteinander und dem man auch zeigen kann, dass man ganz unterschiedlich sein kann und trotzdem gemeinsam eine Zukunft und eine gute Zeit hat.
Der Deutsche Schulpreis wird bereits zum 18. Mal vergeben. Der Hauptpreis ist mit 100.000 Euro dotiert und geht dieses Jahr nach Bonn. Die Siebengebirgsschule ist eine Förderschule. 265 Schülerinnen und Schüler lernen dort ohne klassischen Stundenplan und feste Klassenräume. Auch Gleitzeit ist möglich, erzählt der 15-jährige Schüler Attila.
Wenn wir möchten, können wir später kommen oder früher. Und wenn wir später kommen, zum Beispiel 10, 11 Uhr, dann werden wir diese Stunden, was wir später gekommen sind, die Tage nachholen, nach der Schule.
Die fast 50-köpfige Jury des Schulpreises findet vor allem preiswürdig, dass die Siebengebirgsschule Kinder aufnimmt, mit denen Regelschulen überfordert seien. 2 Berliner Schulen können sich über einen Schulpreis und jeweils 30.000 Euro Preisgeld freuen. Die Pankower Wilhelm von Humboldt Gemeinschaftsschule und die Friedenauer Gemeinschaftsschule. Das ist der größte Hinhörer der Preisverleihung, denn im Berliner Südwesten in Friedenau werden im Grundschulbereich sogenannte Lesehunde eingesetzt, denen die Kinder vorlesen, erklärt Schülerin Mine.
Es gibt ein Wohlgefühl und das Gefühl, dass mir jemand einem zuhört und dich nicht auslacht, wenn du dich verliest, egal was.
An der ausgezeichneten Wilhelm-von-Humboldt-Gemeinschaftsschule in Berlin-Pankow gibt es für ältere Schüler 3 Wochen eine sogenannte Herausforderungszeit, erklärt Pädagogin Christine Richter.
Ich denke mal, die Herausforderungszeit ist was ganz Besonderes in unserer Schule, dass die Schüler von der 8. bis 10. Klasse für 3 Wochen einfach aus der Schule rausgehen und sich einer persönlichen Herausforderung stellen, zum Beispiel mit dem Fahrrad an die Ostsee oder mal arbeiten auf einem Bauernhof.
Mehr als 80 Schulen haben sich für den Deutschen Schulpreis beworben. Bewertet wurde nach 6 Kriterien. Im Mittelpunkt stehen Unterrichtsqualität, der Umgang mit Vielfalt und die Leistung. Die Jury hat die Schulen besucht, mit Schülerinnen und Lehrkräften gesprochen, auch im Unterricht hospitiert. Die Konzepte der ausgezeichneten Schulen werden jetzt aufbereitet und können dann online im Deutschen Schulportal von allen anderen rund 35.000 Schulen in Deutschland eingesehen werden. Die Schulen können sich jetzt zum einen über das Preisgeld freuen. Deutschlandweite Aufmerksamkeit ist ihnen auf jeden Fall sicher.
Bruno Dietl war das über den Deutschen Schulpreis, der in diesem Jahr auch an 2 Berliner Schulen geht. Jetzt wieder nach Brandenburg. Für das Traditionsunternehmen Eisenhütte in Ortrand ist es ein wirtschaftlicher Rettungsanker. Für die Mehrheit der Stadtverordneten ein No-Go. Seit kurzem produziert Ortrand Rohgussteile für Munition und die gehen nach Tschechien. Dort bleiben sie nicht. Die Frage von Krieg und Frieden ist auf einmal präsent im Oberspreewald-Lausitz-Kreis, berichtet rbb-Reporterin Jasmin Schomba.
Es ist ein schwieriges Thema. Dementsprechend tun sich auch die Ortrander schwer. Norbert Normann sieht es so.
Also ich bin auf jeden Fall dafür, dass man sich verteidigen kann und sollte. Und dass natürlich verschiedenen Firmen kleine Teile dazu liefern, zu etwas Großen, ist eine andere Sache und wie man damit umgeht. Aber im Endeffekt bin ich dafür, dass man sich verteidigt.
Ganz anders sieht es Hans-Jörg Hauswald.
Frieden schaffen ohne Waffen, haben wir mal gelernt. Und dafür stehe ich. Ich finde es schlimm, dass die Eisenhütte Ortrand sowas produziert. Wir haben mal friedliche Produktion gehabt, da haben wir Öfen gebaut und für Fahrzeuge. Und wenn das eben wegbricht und es sind viele Arbeitsplätze, dann auf Waffen umzustellen, finde ich gar nicht gut.
Und diese Meinung vertritt auch die Mehrheit der Stadtverordneten. In einem Beschluss sprechen sie sich mehrheitlich gegen Waffenlieferungen aus. Bürgermeister Mike Bethke enthält sich und erklärt heute:
Mit dem Inhalt sind wir durchaus einverstanden. Ich persönlich und auch viele hatten einfach das Problem, wir können dieses Thema der Waffenlieferung in die Ukraine oder wo auch immerhin nicht in Ortrand lösen. Das ist nicht ein Thema einer Kommunalpolitik, das ist ein Thema der Bundespolitik und auch da gehört es hin.
Konsequenzen hat dieser Beschluss aber nicht.
Wir können auch als Stadtverordnetenversammlung keinem Unternehmen irgendwas verbieten. Da sind wir nicht die politische Ebene, die Verwaltungsebene, da muss ein ganz andere Gremien mit rein. Wir als Stadtverordnetenversammlung können keinem das Gewerbe verweigern oder entziehen. Das geht nicht rein rechtlich gesehen. Dafür ist das Gewerbeamt da, dafür ist die Aufsichtsbehörde da. Das ist kein Thema der Stadtverordnetenversammlung in Ortrand.
Das Unternehmen selbst, die Eisenhütte Ortrand, äußert sich dem RBB gegenüber nicht. Der Lausitzer Rundschau bestätigte Geschäftsführer Jens van Haas, die Produktion laufe seit einigen Monaten. Vertragspartner sei ein tschechisches Unternehmen, das diese Rohgussteile mechanisch weiterverarbeite und diese an ein ebenfalls tschechisches Rüstungsunternehmen liefert.
Jasmin Schomba über die Debatte um Rohgussteile aus Ortrand für die Rüstungsindustrie. Die Pegelstände der Oder haben zuletzt unter verschärfter Beobachtung gestanden. Jetzt geht's aber um die Wasserqualität des Flusses und damit um den Lebensraum Oder. Denn für Pflanzen und Tiere hat sich einiges verändert in den vergangenen Jahren. Darüber haben sich heute in Frankfurt Wissenschaftler aus Deutschland und Polen Gedanken gemacht. RBB-Reporterin Magdalena Dertsch war dabei.
Über 50 Fischarten waren es vor 300 Jahren in der Oder. Davon gibt es heute noch 42. Erstmal klingt die wissenschaftliche Erkenntnis zu der Fischfauna gar nicht so schlecht. Doch hinzu kommt, von den 42 Arten ist die Mehrheit vom Aussterben bedroht. Natürlich hatte die ökologische Katastrophe 2022 einen gigantischen Einfluss auf die Fischbestände. Doch ernst zu nehmen ist vor allem der langfristige Trend der Fauna-Veränderung infolge des Klimawandels und des Ausbaus der Oder, sagt Jörn Gessner vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei.
Die Oder ist beidseitig eingefasst von Steinschüttungen. Sie ist eingefasst über die Buhnensysteme, die alle dazu führen, dass der Fluss sich auf die Flussmitte konzentriert und da massiv Sediment, also Sandstrom, abbewegt. Wichtig wäre für die Zukunft, die Oder zu entsiegeln und auch wieder zuzulassen, dass der Fluss bei solchen Hochwässern wie jetzt gerade nicht einfach nur versucht, in diesem starren Bett zu bleiben, sondern sich auch neue Wege suchen kann, sodass das Flussbett sich wieder auffüllt und damit auch bei wenig Wasser die angrenzenden Gewässer und auch die Grünflächen mehr und stärker in Verbindung stehen mit dem Fluss.
Befürwortung für den Stopp des Oder-Ausbaus findet Jörn Gessner bei seinen polnischen Kollegen, Wissenschaftler des Krakauer Instituts für den Naturschutz. Auch wenn es kleine Meinungsverschiedenheiten zu den umstrittenen Buhnen, die den Fluss regulieren und befahrbar machen sollen, gibt. Ökosystemforscher Roman Żurek.
Die Buhnen am polnischen Ufer sind anders gebaut als die typisch deutschen. Und zwar so, dass da durch Ecken und Winkel Lebensräume geschaffen wurden für neue Floraarten, invasive. Aber die Natur hat die Buhnen auch angenommen und neue Arten, zum Beispiel von Farnen, sind entstanden.
Auch wenn im Detail die Buhnen an der Oder anders bewertet werden, fordern die Ökoforscher westlich und auch östlich der Oder nach wie vor den Baustopp. Dazu arbeiten sie immer enger zusammen. Der Informationsaustausch verläuft schneller. Ergebnisse der deutschen und polnischen Monitoring-Systeme werden regelmäßig verglichen. Und in einem sind sie sich einig. Es gibt die gleiche Erwartung der deutschen und der polnischen Forscher. Für Wassertransporte sollten zusätzlich Kanäle entlang der Oder gebaut werden. So sehen das zumindest die Ökologen.
Ein Beitrag von rbb-Reporterin Magdalena Dertsch.
Und jetzt? Aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Burlesque-Tanz, das ist kunstvoll mit einem Augenzwinkern die Hüllen fallen lassen. Beim Berlin Burlesque Festival ab morgen wird die glamouröse Verführung 3 Tage lang in der Stadt zelebriert. Und unter den 40 internationalen Stars der Szene ist auch sie, Annegret Haaf-Großmann aus Berlin, alias Misia Courage, 75 Jahre alt. Bauchtanz macht die 75-Jährige schon seit Jahren, aber erst während der Corona-Pandemie erfuhr sie in einer Fernsehsendung von Burlesque.
Das habe ich gesehen und habe gedacht, da will ich hin. Ja, und dann habe ich erst mitgekriegt, dass das eine Riesenszene ist, was da eigentlich sich so tut, was eigentlich Burlesque sein kann. Und dann war ich nur noch begeistert, weil es eine Szene ist, wo man sich ausdrücken kann. Selbstermächtigung der Frauen, dafür war ich immer. Und dass man da Geschichten erzählen kann aus seinem eigenen Leben, die man sich ausdenkt.
Annegrets Geschichte auf der Bühne geht so. Sie spielt einen Schutzengel, der in Rente geschickt wird, darauf aber absolut keine Lust hat.
Eigentlich ist das ein bisschen mein Leben. Ja? Erst kümmert man sich und macht und tut und arbeitet und ich war Psychologin. Das ist zwar nicht so ein richtiger Schutzengel, aber so ein ganz, ganz kleines bisschen. Und dann wird man pensioniert. Ja, und dann soll man irgendwie ruhig bleiben oder sowas. Das liegt mir nicht. Und dann lieber nochmal einen drauf machen.
Der pensionierte Schutzengel verwandelt sich in eine strahlende Burlesque-Tänzerin. Seit 3 Jahren besucht Annegret schon Kurse in der Burlesque-Akademie von Marlene von Steenwack, die auch das Berlin Burlesque Festival veranstaltet. Dass Annegret dort die Älteste ist, stört sie nicht im geringsten.
Ich habe dann gemerkt, oh, ich kann das. Das sieht gut aus. Das ist schön. Das fühlt sich toll an. Das ist stimmig.
Und Akademieleiterin Marlene ist froh, die 75-Jährige dabei zu haben.
Wenn man oft auf eine ältere Generation schaut, dann überlegt man ja auch, wo werde ich denn dann stehen und habe ich dann Schmerzen und verliere ich die Lust an dem und dem und dem und dann kommt Annegret und ist wie so eine Flasche Champagner, die explodiert und einfach so viel Leben und Spaß und Freude auf die Bühne bringt. Und das erleben wir als Zuschauer, dass die Reife auch so sein kann. Und das ist, glaube ich, ihr riesengroßes Geschenk für uns.
Und was sagt Annegrets Mann Bert Großmann dazu, dass seine Frau sich auf der Bühne verführerisch bis zu einem gewissen Grad entblättert?
Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was das ist. Und dann hat mir meine Frau das erklärt. Und dann habe ich gedacht, ist ja interessant und soll sie mal machen. Bisschen verrückt und so, aber schön. Und ich finde toll, dass sie das macht.
Ein paar kleine Auftritte hatte Annegret schon, zum Beispiel beim letztjährigen Berlin Burlesque Festival in einer Gruppenshow. Aber eine Solonummer wie jetzt am kommenden Freitag, Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Letzte Probe dafür in der Burlesque-Akademie.
Das ganze Leben ist eine Bühne, aber jetzt ist es wirklich eine richtige Bühne. Und dann Wintergarten ist natürlich, wow, da bin ich richtig glücklich drüber.
Letzter Durchlauf, Annegret. Der nächste ist dann im Wintergarten.
Das 12. internationale Berlin Burlesque Festival findet von morgen Donnerstag bis Samstag statt. Im Wintergarten an der Potsdamer Straße und im Neuköllner Heimathafen.
Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Ann-Christine Schenten.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt, aktuell, vor Ort. Und wenn Sie gerade so in Podcast-Laune sind, dann machen Sie doch gleich weiter mit diesem Podcast. Mattei fragt. Ein Gast, eine These, jede Menge Fragen. Immer samstags mit einer neuen Folge. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek.